Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Der tanzt gerade.
Der tanzt mit.
Tanzt und trommelt.
Ja. Bin aber noch angezogen.
Ja, okay. Das ist so. Ja, das kann sich ja noch ändern.
Das kann sich ganz schnell ändern, ja. Herr Gregor, Herr Wagner.
Na, Patrick.
Na?
Na, geht's dir gut?
Soweit.
Ja? Mhm. Lecker gegessen in letzter Zeit?
Zu Hause, ja.
Okay,
ich koche gerade sehr viel zu Hause, aber ich mache Resteküche. Also ich habe immer mal wieder so, es ist so, es kennt wahrscheinlich jeder, dass er zu Hause eine Tiefkühltruhe hat.
Mhm.
Also welche Größe auch immer, das kann die kleine.
Das ist egal, die ist immer voll, ne?
Die ist immer voll.
Ja.
Egal ob klein, ob groß. Und wenn sie groß ist, ist sie besonders voll. Ja. Und wenn sie klein ist, ist sie auch besonders voll. Also, und dann mache ich das immer so, dass ich sage so, und jetzt wird nur noch aus dieser Tiefkühltruhe gekocht.
Mhm.
Und da finden sich Sachen, das ist Wahnsinn. Also ich bin ja einer, der friert ja wahnsinnig viel weg. Ne? Also ich mache, selbst wenn ich Petersilienblätter überhaupt, dann friere ich die weg, wenn ich sie jetzt gerade nicht brauche, weil ich Lebensmittel wegschmeißen sehr schädlich finde.
Mhm.
Und dann, und worüber ich mich auch immer ärgere, ich beschrifte das alles.
Ja.
Und trotzdem, wenn man das mal so hin und rüber räumt, wie auch immer, dann geht so ein Kleberchen mal verloren.
Ja,
dann machst du so eine Packung auf, sagst du, Gott, was ist das?
Ich mach's mal warm.
Oder ich tau's mal auf und guck mal, was es ist und dann frier's wieder weg.
Ja, genau.
Was man übrigens machen darf.
Ich
Das ist tatsächlich so auftauen, wegfrieren, dann ist das so. Ne?
Ja.
Ich habe einen Topf gefunden, da ist kein Fleisch drin, ist einfach nur eine braune Soße. Ich habe gesagt,
Lecker?
Ich jemals, weiß ich nicht. Hab's ja noch nicht aufgetaut. Aber ich sag so, hab ich denn wirklich mal einfach nur eine Soße weggefroren? Das kann sein.
Mhm.
Weil auch das ist ja nun, ne? Das ist ja viel Arbeit.
Ja. Ich habe auch so eine Meerrettichsoße, weiß ich
das
noch.
Das habe ich auch.
Und so,
die habe ich auch gefunden.
Okay.
Eine Meerrettichsoße.
Vielleicht können wir die mal zusammenmischen.
Ja, das können wir sehr gerne tun. Da muss man übrigens aufpassen, dass man die nicht kocht. Ne? Wenn man nämlich eine Meerrettichsoße, wenn man sie warm macht, wieder kocht, dann verliert sie die Schärfe.
Ja,
du weißt, Meerrettich.
Ach
Gott, wem erzähle ich das?
Ja,
ich dachte, du bist der Sammler.
Nein, wir sind beides leidenschaftliche Hobbyköche.
Hobbyköche.
Ne?
Richtig.
Und beide sind. Köche, ne? Bessere Köche.
Bessere Köche oder halten sich für bessere Köche. Aber einer von uns ist nur der Sammler. Also
so.
So ist das.
So, wir stellen euch hier in jeder Folge zwei mindestens Kochbücher vor. Und da gibt es noch ein paar mehr.
Mhm. Ein paar mehr.
Weihnachten. Ja, ein paar mehr.
Oh Gott.
Ja. Hast du richtig Lust drauf?
Das ist ja viel Gelaber dann.
Ja.
So,
und
egal.
Wir unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute ist es wieder ein Autor und zwar Soßengott Jens Rittmeier ist von seinem Soßenhimmel herabgestiegen und hat sich mit uns unterhalten.
Mhm. Und hat auch gezeigt, wie man Soßen macht.
Genau. Und apropos Jens Rittmeier, der hat gerade soeben, ich war vor einer guten Woche bei Aufzeichnung dieses Podcasts hier bei dem Deutschen Kochbuchpreis, bei der Verleihung, bei der Gala in Hamburg.
Mhm.
Und da hat er in der Kategorie Standardwerke hat er Gold gewonnen.
Mhm.
Na?
Das ist doch super.
Und vielleicht klären wir im Laufe dieses Podcasts heute, ob das denn zu Recht war.
Okay, hast du da Zweifel?
Ja, mal gucken.
Wie, mal gucken?
Mal schauen.
Das ist so ein Cliffhanger jetzt.
Ja,
so ein Spannungsbogen.
Genau.
Okay.
Aber insgesamt auch war das wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Das ist ja immer so ein Familientreffen. Ne? Und wer da Interesse hat, der sollte sich da mal um Tickets bemühen. Nächstes Jahr ist das wieder. Ne?
Mhm.
Hobenkoek meist in Hamburg. Wer dann im November da irgendwo in der Gegend ist, kann da sehr gerne mal vorbeischauen. Das lohnt sich immer, sehr angenehme Menschen dort. Das sind ganz viele Autoren, auch ein paar Bekanntere dabei und Verlagsmenschen und eine illustre Truppe.
Mhm.
Du konntest wieder nicht?
Nein, ich konnte wieder nicht.
Ja, wie letztes Jahr?
Wie letztes Jahr.
Das ist schade.
Auch meine Leber dankt's mir.
Ach.
Darum geht es ja auch an diesem Tag.
Ah ja. Vor allem ist es der Weinsponsor hat sich geändert und die waren wirklich.
Die waren also diesmal lecker. Okay. Ich kenne sie ja. Wir waren ja ein paar Mal da. Da war es ja wirklich nicht genießbar. Ne?
Jetzt sei nicht immer so entwertend hart.
Wieso? Es war nicht lecker.
Naja, gut.
Wieso sonst? Also für mich war es nicht lecker.
Okay.
Deswegen haben wir ja, wo es dann in der Hobenkoek, haben wir ja auch Wein gekauft und haben den dann auf dem Tisch gestellt. Und dann kam ja nochmal eine Zusatzrechnung, ja, da müsste man jetzt Korkgeld nehmen, wo ich sage, ah, okay, alles klar. Ja. Dann haben wir da auch das getan. Daran soll es nicht liegen.
Ja.
Für einen guten Wein, das ist einfach so.
Genau, vielleicht sind wir nächstes Jahr dann wieder zu zweit.
Genau. Ne? Ja.
So, und geht's direkt los?
Ich würde sagen, ja.
Ja, dann?
Check 1.
Ja, ich habe ein Buch gefunden, wieder in einer Zeitschrift. Ich habe das nicht gefunden im Verlag. Also wir werden auch mal bemustert, das Jahr. Aber ich habe das in einer Zeitschrift entdeckt, dass dieser Herr ein Kochbuch hat.
Okay, das ist aber nicht sein. Okay, ich will nicht vorgreifen.
Bitte?
Du schimpfst wieder mit mir. Das ist nicht sein erstes, ne?
Nee, sein zweites.
Ja, ja, genau.
Ja, aber das erste gibt's ja nicht auf Deutsch.
Okay.
Das gibt es nur auf Englisch.
Ah, okay.
Also von daher.
Okay.
Das ist,
entschuldige bitte.
Das macht doch nichts.
Ja, ja. Ich habe den, er hat auch mal. Ja, erzähl weiter.
Bitte, sag doch mal.
Nein, er hat so eine Geschichte, so eine kulinarische Geschichte mal mit Rezepten drin auch veröffentlicht in Deutschen. Die habe ich auch gelesen. Hm. Ja, aber.
Ja, also. Von wem sprechen wir
eigentlich? Ja, von wem sprechen wir eigentlich,
Patrick? Wir sprechen von Stanley Tucci.
Ja.
Das ist, den kennt jeder. Also es ist ein
zumindest vom Sehen her.
Genau. Er ist dieses Jahr 65 geworden, also hat wahrscheinlich auch groß gefeiert. Ist ein italo-amerikanischer Schauspieler, der aber in England lebt. Glatze und Brille, das ist so sein Markenzeichen. Man kennt ihn aus Die Akte an der Seite von Julia Roberts, um mal einen Film zu nennen, den vielleicht jeder gesehen hat. Für die Nebenrolle in Meinem Himmel bekam er damals einen Oscar. Und man kennt ihn natürlich, weil das wird ja sehr viel bei Instagram auch immer wieder geht hoch und runter, weil es wird ja gerade der zweite Teil gedreht, ist in den letzten Zügen, Der Teufel trägt Prada. Mhm. Und so viele, viele Filme mehr. Er ist auch Regisseur, aber jetzt geht es ja auch eigentlich gar nicht um seine wie sagt man, Cinegrafie, sondern es geht um etwas ganz anderes. Seine erste Frau, Kate, mit der er 3 Kinder hat, die starb 2009 an Krebs. 2011 verlobte er sich dann mit Felicity Blunt. Komme ich gleich noch zu, steht nämlich auch auf dem Buch drauf. Er hat das mit ihr zusammen gemacht. Mhm. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Die Felicity Blunt ist übrigens die ältere Schwester der Schauspielerin Emily Blunt. Okay. Und die kennt man dann auch wieder. Sieht auch tatsächlich ähnlich aus. Gut. Bilder sind hier im Buch drin. Geheiratet haben die dann 2012. 2015 gab es einen gemeinsamen Sohn und 2018 auch eine gemeinsame Tochter.
Ach, schau mal.
Die Familie wächst. Und das schreibt er auch im Buch ganz am Anfang. Das ist ein unfassbar schöner Familienmensch, dieser Stanley, der dann auch geschrieben hat, dass sie die Straßenseite, dass sie ein anderes Haus bezogen haben, auf der anderen Straßenseite gewechselt sind, weil sie eben sehr viele Menschen geworden sind. Tucci ist ein, was man vielleicht gar nicht weiß, aber wir wissen das, weil ich folge ihm da auch. Und vielleicht weiß es doch der ein oder andere, wer ihn bei Instagram mal gesehen hat, ist ein begeisterter Hobbykoch. Das kann man auch auf seinem Insta-Kanal sehen. Das, folgen wir ihm. Und das hat ihn letztendlich auch kulinarisch da nochmal berühmter gemacht, weil seine Frau hat ihn zu Hause immer gefilmt. Da kommt, oder auch mal die Kinder. Daraus entstand der Satz, für den ihn viele Comedians immer nachäffen, Are we rolling? Are we rolling? Also filmst du schon, ne, war das immer so? Oder es ist heute noch so bei den Insta-Filmen, die man anguckt. Das ist dieses Are we rolling, das kommt tatsächlich immer vor. Das ist wahrscheinlich so wie letzte Woche oder vorletzte Woche eine Flocke Butter. Das hat sich einfach so. Jetzt also das Buch. Es ist die logische Schlussfolgerung der National Geographic-Serie, in der Tucci die italienische Küche erkundet. Die habe ich gesehen, das ist eine wunderschöne Serie. Dafür hat er auch Werbung gemacht, immer bei Insta. Dann konnte man gab es einen Link, wo man das dann schauen konnte. Es war ganz, ganz großartig. Es geht dort um Land, Leute, Kultur und natürlich um Gerichte. Und es geht um Italien. Die erste Staffel wurde auch mit 2 Emmys nominiert und eine zweite Staffel mit 5 Folgen ist geplant. Wolltest du noch was sagen? Oder
nein.
Okay. Das Buch, habe ich gerade gesagt, hat er zusammen mit seiner Frau Felicity gestaltet, die auch mitkocht in diesem Kochbuch. Und schön, dass es der Christian Verlag nach Deutschland geholt hat. zwar in einem anderen Layout. Mir gefällt, also es ist Stanley Tucci. Stanley Tucci ist vorne drauf, indem er irgendeinen Teig knetet oder mit den Händen irgendetwas tut. Und nebendran steht der Titel, The Tucci Table. Ich finde die amerikanische oder englische Ausgabe, in dem er komplett drauf zu sehen ist und der Schriftsatz über seinen Körper geht, finde ich einfach sexier. Mhm. Das sieht so ein bisschen offener aus, das Layout gefällt. Aber das ist Geschmackssache. Aber schön, dass der Verlag dieses Buch nach Deutschland geholt hat. Vieles andere von Tucci, das mal so als Sidekick, kommt nämlich nicht nach Deutschland und kann man nicht nach Deutschland bestellen. Er hat nämlich auch, und das habe ich so gefeiert, der hat eine Kochtopf- und Kochpfannen-Serie herausgebracht, die unfassbar schön ist.
Okay.
Wirklich unfassbar schön.
Mit welcher Firma denn?
Das ist, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, ja. Weil ich mich dafür sehr interessiert habe. Und ich weiß nicht, ob es am Brexit liegt, dass erstaunlicherweise wird diese Kochserie in Italien hergestellt,
okay,
nach England geliefert, aber die Firma, für die er das macht, die liefert nicht nach Europa. Also die liefert nicht nach Deutschland.
Okay.
Das ist spooky. Mhm. Ich habe alles probiert, auch über Zwischenhände. Es funktioniert nicht. Du kriegst diese Pfannen und Dings hier nicht nach Deutschland. Amazon, was schön ist, sind tolle Griffe. Es ist wie bei Le Creuset. Diese Griffe sind so angeschweißt und ist das so ein bisschen Gold. Also das ist schon sehr schick.
Okay.
Richtig toll. Aber er ist ja auch ein Genießertyp. Ja. So, jetzt The Tucci Table, dieses Buch. Das geht dann auch schon los mit Suppen und Salate. So Sachen wie toskanische Tomatensuppe, Selleriesalat, Gurkensalat, ein sehr einfacher Gurkensalat, ein sehr einfacher, wie heißen diese grünen Dinger? Egal.
Pimentos.
Ja, ne? Das auch. Nein, das nicht. Zucchini-Salat. Also alles sehr, sehr einfach.
Die grünen Dinger.
Oder auch, genau, die grünen Dinger. Oder auch, und ich bin ja einer, der kocht immer gerne nach Bild nach. Also wenn ich so ein Bild sehe und so, oh, da hätte ich jetzt Bock drauf, dann suche ich mir das raus. Und das war in diesem Buch als erstes der Quinoa-Salat mit Feta, Granatapfel und Pistazien. Da hat mich das Foto total angesprochen, weil da ein Feta drauf liegt auf diesem Salat, und ich liebe ja auch Granatapfel und sowas, mit in Kräutern so eingelegt. Ja. Und dann gucke ich mir das Gericht an und gucke mir die Rezeptur an und denke so, oh, ja, aber wo sind denn die Kräuter? Die sind gar nicht drin. Also in diesem, da habe ich schon gedacht, guck mal, wir sind doch wieder einer Sache auf der Spur.
Ja, dann ist das vielleicht so fertig marinierter Feta oder was?
Das kann ich dir nicht sagen, ja, okay. Aber Gregor, wenn auf dem Bild ein Kräuterfeta steht und es macht Lust und du machst dann dieses Rezept, guckst du es an und dann fehlen die Kräuter noch nicht mal Petersilie. Es muss Petersilie sein, aber die ist einfach nicht rezeptiert.
Gut.
Dann finde ich das schade.
Und dann machst du die auch nicht rein, ne? Da bist du dann...
Boah, ey, geht das schon wieder los?
Nein,
ja.
Aber dann mach doch einfach Petersilie rein.
Ja, ne? ich sage doch nur, dass es in der Rezeptur fehlt. Ja, was ich dann daraus mache, dass ich da sowieso noch ein bisschen Chili reinmache und Piment Espelette und so weiter und so fort. Ich kann ja kochen.
Ja.
Weißt du, der eine sammelt, der andere kocht.
Ja, ist klar.
So, dann darf ich weitermachen.
Natürlich.
Dann geht es weiter mit, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Chicchetti, also Fingerfood auf Italienisch, um die Gäste willkommen zu heißen. Ich mache immer sehr, sehr gerne, wenn Gäste kommen, viele Gäste, mache ich immer mehr eine Flammkuchen, die ich von Dieter Müller gelernt habe. So, er macht das in ähnlicher Weise auch. Er hat eine Frittata angeboten oder gefüllte Weinblätter, frittierter Tintenfisch und eine kleine Pizza, finde ich richtig gut, mit Sardellen. Und die legt er so in so einem, wie so eine Art Schachbrett. Das sieht ganz zauberhaft aus. Gut, ich finde das
auch
sehr.
Eine Menge Sardellen dann, ne?
Ist so.
Oder oh, dann wird viel getrunken danach.
So ist's. Ja, aber ist doch lecker. Kann man doch machen. Ja. Also wirklich, ne? Also von daher, das ist schon richtig schön. Ganz toll gemacht. Oder auch Sausage Rolls. So. Sausage Rolls, das sind Würstchen, Blätterteig.
Ja.
Und das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Thema. Da sind unten bei den Rezepten, hat Stanley oder der Verlag oder wer auch immer, immer so kleine Tipps, ne, am Ende des Rezepts. Mhm. Der Stanley-Tipp.
Okay.
Und dann habe ich so gedacht, ich guck mir mal, das ist lustig. Dann gucke ich mir diese Tipps an und denk so, oh nein, nein. Also bei den Sausage Rolls beispielsweise, nun gut, jetzt muss man natürlich wissen, er ist Amerikaner. Das Buch kommt wohl vornehmlich, ja, hier ist er natürlich ein Schauspieler, den man kennt, aber man würde sich, glaube ich, jetzt nicht sofort im Buchladen auf dieses Buch stürzen, glaube ich, ne, oder extra bestellen. Zumal man ihn auch, glaube ich, nicht sofort erkennt. Ne? So
ist das stimmt. Der sieht sehr jung aus.
Also, aber dann, das muss man vorausschicken, das ist ja eigentlich ein Amerikaner und das so. Also, und dann gibt's den Tipp bei den Sausage Rolls. Myers of Keswick. Das ist eine Metzgerei in New York.
Ja, okay.
Die führt fantastisches britisches Wurstfleisch und liefert landesweit.
Okay.
So, das ist jetzt also der Stanley-Tipp, wo du sagst, naja, der ist ja für uns jetzt für den Arsch. Da kann ich oder?
Ja, ja,
so, das stimmt. Geht ein bisschen an uns vorbei.
Ja. Wo du sagst, ach, vor allem muss man, glaube ich, in Deutschland keine Wurst in USA bestellen.
Nee, oder? Vor allen Dingen brauche ich in Deutschland keine britische Wurst.
Nee,
also so,
nee,
aber naja, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Da kann man drüber schmunzeln, ist doch okay. So, bei Pasta mit Pilzen und Bolognese, oder auch bei der Tipp bei Pasta mit Pilzen und bei der Bolognese ist übrigens der gleiche. Und ich habe das gegoogelt, ich bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen, deswegen bitte ich dich, du bist ja Maestro von allem.
Ja, so Entschuldigung. Alle sagen das.
Das sagen alle. So, der Tipp bei Pasta mit Pilzen und Bolognese, Stanleys Tipp, mit einem Hitzeverteiler lässt sich die Temperatur für das langsame Garen gut und gleichmäßig regulieren. Am Schluss von Rezept. Da sage ich so,
Hast du keinen Hitzeverteiler in der Küche?
Nein, aber würdest du mir mal deinen Hitzeverteiler zeigen?
Ich kann dir den ausleihen mal, wenn du magst.
Ja. Gut, dann spann doch die Menschen da draußen nicht auf
die
Folter.
Ich habe keine Ahnung, was ein Hitzeverteiler
sein
soll.
Ihr habt das gegoogelt.
Ja?
Also, pass mal auf, was es gibt, ist, wenn man, es gibt es von der Firma Siemens auch, wenn du ein Gasfeld hast, dann gibt es eine Platte, die du auf dieses Gasfeld stellen kannst für langsames Simmern, also für wenn du schmorst lange.
Ja, wie so Reduzierstücke, um das
Reduzierstück, ja, so, genau. Das gibt es. Das ist aber bei weitem kein Hitzeverteiler.
Nee.
So, und dann gibt es so etwas für ein Ceranfeld, gibt es so Aufplackteile, wo ich auch dachte, ja, was ist das jetzt? Also,
Fragen über Fragen.
Wir geben die Frage einfach an den Verlag weiter. Ja. Wir haben ja einen ganz guten Draht zum Christian Verlag. Mensch, ruft und sagt uns ja mal, was ist denn ein Hitzeverteiler? Was machen wir denn damit? Ne?
Ja, so. Kauf ich direkt.
Und wo er ganz steil gegangen ist, ich fand das süß. Es ist, schmälert jetzt das Buch nicht. Ich finde das alles sehr sexy. So, Hühnersuppe mit Nudeln. Mhm. Ja, das ist, also es gibt eine Hühnersuppe mit Nudeln.
Ja.
Und Stanleys Tipp. Die Suppe schmeckt auch ohne Nudeln gut. Oder?
Ja.
Finde ich sexy.
Ja.
Das kann man doch mal machen.
Ja, kann man machen.
Also, ich mache eine Pasta mit Reis. Die Pasta schmeckt auch ohne Reis.
Ja.
Ja, also das ist gut. Aber das, siehst du nur, du kommst dann auf so Sachen, blätterst das Buch durch, guckst mal, was kochen wir denn alles, was machen wir denn hier und so. Und guckst du die Bilderchen an, dann liest du die Tipps und denkst so, also es gibt noch ein paar andere, ich habe jetzt nur drei rausgesucht. Das ist, müsste man mal hinterfragen oder nochmal kurz durchlesen.
Ja.
So, es geht weiter in dem Buch mit Pasta, Reis, Getreide, damit geht es weiter, Spaghetti Vongole, eine Pasta mit Kirschtomaten, das ist nun wirklich eine sehr, sehr einfache Pasta mit Kirschtomaten,
so
aber lecker. So, die mache ich auch heute Abend tatsächlich.
Okay, tatsächlich.
Ja, so, mache ich ein paar
Fotos.
Schaffst
du das? Schaffst du?
Wie schaffe ich?
Okay.
Ich guck mal, ob ich einen Hitzeverteiler noch finde. Ich fahre gleich mal zum Großmarkt und sage, so, mit Pilzen gibt's eine Pasta Bolognese, Orecchiette mit Kohl, habe ich auch gemacht, die sind sehr lecker. Man fragt sich ja immer, Orecchiette ist ja nicht jedermanns Ding, ne? Diese Öhrchen.
Ja.
Ich liebe die. Und da bei diesem Rezept muss man wieder sagen, ja, da machen die auch tatsächlich Sinn. Ne? Da machen sie wirklich Sinn. Dann gibt es noch Risotto. Gut. Dann
machen die da Sinn und woanders nicht?
Weil das darf keine Matschepampsoße sein.
Ja, genau.
Das muss schon so ein bisschen stückig.
Auch große Pasta mit, je grober die Nudel, desto größer das Loch in der Pasta. Ne?
Mhm. Oder so.
Orecchiette, ja. Gut. Okay, gut.
Fisch und Meeresfrüchte, da ist viel Erwartbares dabei. Es sind Muscheln, Fischsuppe und so weiter und so fort. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich für amerikanische Verhältnisse eine Forelle. Ich wusste jetzt nicht, ob jetzt da, also Lachs und so kennt man ja alles, machen die ja alles, Wolfsbarsch da auch drin, aber eine gedämpfte Forelle fand ich schon sehr sexy. Und die ist auch sehr sexy. Also die dämpft ja auf so einem sehr leckeren Sud, der dann später noch reduziert wird.
Ja, ist das jetzt ein englisches Buch, ein italienisches Buch oder ein amerikanisches Buch?
Naja, komme ich gleich zu, aber es sind seine 100 liebsten Familienrezepte und da er ja ein
Amerikaner lebt
in London, kommt aus Amerika, ist das wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall italienisch.
Ja,
es ist alles italienisch. Aber eine Forelle hat mich dann schon, ist ja nicht so.
Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaub, Forelle kenne ich.
Aber fand ich gut, war ist alles gut so. Dann kommen wir zu Fleisch und Geflügel. Ein sehr schönes, weil ausführliches Beef Wellington Rezept. Das hat man ja auch selten. Und da sieht man seine Frau, wie sie tatsächlich am Teig steht und so weiter, Bild für Bild. Also nicht Schritt für Schritt Anleitung mit den Bildern, aber man sieht, was sie macht und man kann das nachmachen. Und was ich sehr schön finde, es ist tatsächlich auch zu Hause gemacht worden. Vielleicht, natürlich war da ein Kamerateam und alles Mögliche, aber es sieht nicht gewollt aus wie so ein stylisches Ding, sondern es ist genauso, wie wir das machen würden, mit der Gabel eindrücken an der Seite den Teig. Und Gutes. Ein gerösteter Schweinebauch, da lässt er die Schwarte bei 250 Grad zuerst aufpoppen im Ofen und gart das dann bei Niedrigtemperatur oder beziehungsweise bei 160 Grad
machen
dann weiter.
Machen wir das andersrum?
So habe ich auch gedacht. Aber kann ich keine Wertung zu abgeben, müsste man ausprobieren. Okay. Da kann ich nichts zu sagen. Er reibt die Schwarte auch schön ein, das macht er alles, aromatisiert das alles lecker. Sieht schwarz aus auf dem Bild, ein bisschen so sehr geröstet, aber kann sexy sein, das weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Dann natürlich der englische Shepherd's Pie, das ist dieser Lamm-Kartoffel-Puff, Kartoffelbrei-Auflauf. Hack.
Mit Teig, genau. Wie heißt das? Pastete.
Klar. Genau. Nee, nicht Pastete.
Ist doch ein Deckel drauf.
Nee, so, nee. Das ist nur Dings. Ist nur dieses, wie heißt das? Kartoffelstampf.
Aber ist da nicht Blätterteig drüber?
Nee.
Sicher? Okay. Nein. Gut.
Auslauf, sage ich jetzt schon. Sortierte Kaninchenleber. Und zwar, es sind zwei Kaninchenrezepte drin. Mag ich auch sehr. Ja. Sehr unterschätzt. Dann kommen ein paar Beilagen.
Hat ja mal der Tim Melzer gesagt, ne? Man sollte doch für jedes Hühnerrezept einfach mit Kaninchen substituieren, viel aromatischer.
Ist so.
Ja.
Ist so.
Die Knochen sind halt nervig, ne? Aber sonst.
Ich bin ja eh nicht ein Knochenabnager. Ich nehme das ja.
Naja, die sind so klein und fisselig und das zu entbonen, zu entknochen aus, ist halt.
Das stimmt.
Ja.
So, Beilagen habe ich gesagt. Das ist dann ein bisschen Gedöns, was er da hat. Und es folgen die Desserts. Also ein Blaubeerpie, Scones. Die gehören natürlich auch rein. Stanleys Tipp bei den Stones, nicht aufbewahren, gleich alle essen. Nom, nom, nom. So, schmecken am zweiten Tag nicht mehr.
Mit Clotted Cream oder was?
Mit Clotted Cream, ja. Wobei
ist
er
sehr
da,
englisch,
ich glaube, ja, das ist englisch, ich glaube, dass da der Verlag selber oder wer auch immer das Referendariat, wollte ich schon sagen, Lektorat reingeschrieben hat, man kann das auch ersetzen mit Mascarpone oder
Vanillesoße, irgendwas mit Butter,
alles Mögliche darauf. Ja. So, dann Karotten- oder Himbeerkuchen und das möchte ich unbedingt ausprobieren: ein New York Cheesecake Eis.
Mhm.
Dann zeigt er auch mein Lieblingsgetränk, Negroni Spagliato.
Das ist dein Lieblingsgetränk?
Oh, ich liebe das.
Negroni?
Ich liebe Negroni sowieso, aber der ballert natürlich ganz schön. Ne? Mhm. So, also als Starter ist das schon so, wo du sagst, okay, hast du zwei, bist du eigentlich auch schon wieder durch. Ne? Kann der Abend schon wieder. Und Spagliato ist ohne Gin. So, und dann ist das lecker. So, am Ende noch ein paar Grundrezepte, Brühen, sein Pastateig und so weiter und so fort. Also am Schluss auf Seite 220, auch wieder sehr, sehr schön. Gibt es noch ein Foto, wie Stanley so seine Rezepte aufschreibt? Also man muss sowieso dieses Buch durchblättern, weil es sind wirklich ganz tolle Fotos drin. Er scheut sich auch nicht, die Kinder, hast du gerade gesehen, sind die Kinder auch drin. Und auf 220, blätter das mal auf, gibt es noch ein Foto, siehst du das? Mit einem Rezeptzettel.
Ja.
Was so halb schräg, unscharf, so. So schreibt er seine Rezepte auf. Survival Food kann man da noch lesen.
Ja, genau.
Survival Food, dieses, also da sind verschiedene Sachen drauf, Kichererbsen, Reis.
Pasta with Broccoli, Peas.
Genau, Pasta mit Broccoli, bababababa. Dieses Rezept hat es leider nicht ins Buch geschafft.
Ach, schade.
Ja? Hätte ich aber gerne gehabt. Also Grüße gehen raus. Ich möchte dieses Rezept noch haben. Ja, weil sich das super geil anhört, was da alles drin ist. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Reste-Küchenrezept. Aber es hört sich toll an. Das Buch kostet 30 Euro. Es sind 230 Seiten. Es sind, wie ich schon sagte, die 100 Lieblingsrezepte der Family Tucci. Es sind sehr schöne, echte Bilder der Familie, der Küche, von ihm, von den Gerichten. Und dieses Buch hat mir viel Spaß gemacht und ich werde daraus auch noch das ein oder andere kochen.
Wunderbar.
Ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist natürlich ein Stück weit ein Fanbuch auch. Ja, mhm. Also vieles, was da drin ist, gibt es auch anderweitig irgendwo in der italienischen Küche zu finden. Manches ist auch vielleicht zu einfach. Es ist ein Fanbuch, aber es ist ein sehr schönes Fanbuch. Gut. So. Und wir vergeben Kochpots?
Ja, 10 Stück maximal.
Und 0 wäre ziemlich blöd.
Ja.
Ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots. Oh,
sehr gut. Ne? Sehr schön. Ja. Ja. Und jetzt wollen wir uns mal sputen, mhm. weil es weihnachtet ja. Ne?
Verrückt.
Und deswegen.
Der Schnellkochpott.
Ich habe mal einfach 3 Backbücher dabei.
Ach du lieber Gott.
Ja, was denn?
Ja, nee. Aber
was denn, ja,
aber,
nee?
Ja, gut.
Was ist denn jetzt schon
ja,
wieder?
Ja, ach.
Oh. Was denn?
Ich lehne mich mal zurück.
Was willst du denn?
Lehnen Sie sich zurück.
Backbücher. Wir waren mit dem ersten Sallys Weihnachtsbäckerei, mhm. waren wir bei Punkt 8.
Das ist so.
Ja. Mhm.
Bei RTL.
Da, bei RTL, ne? Da ist es. Ich mache auch schnell, ne?
Bitte.
So. Saliha Öcalan, ne? Da heißt sie eigentlich, besser bekannt als Sally, ne? Das ist ein Taschenbuch mit so weichem Einband. Das sind über 50 Rezepte. Das ist alles anfängerfreundlich und sehr verständlich. Das ist eine sehr, wie ich finde, gelungene Mischung aus Klassikern und ein bisschen kreativeren Ideen, aber alles relativ simpel gehalten. Da sind die ganzen wichtigen Klassiker dabei. Vanillekipferl, Spritzgebäck, Hilderbrötchen. Sagst du eigentlich auch Hilderbrötchen? Mhm. Oder sagst, ja? Sagst du auch?
Sie kommt ja aus Bruchsal und da im Badische, da ist diese Hilderbrätle, okay. Sagt man.
Man kennt die ja auch unter Spitzbuben oder Linzer Augen oder die Dinge, also sind diese Marmeladenplätzchen.
Ne? Sie heißen da unten, da wo sie wohl offensichtlich herkommen, sind sie Hilderbrötchen.
Okay. Gut, also gibt auch ein paar modernere Kreationen wie Bienenstichplätzchen und sowas. Das ist ein schönes Buch, unprätentiös, wenn man so da wie sich ein bisschen in Weihnachtsstimmung backen will. Hier, 23 Euro, GU-Verlag, ist nett. Hm. Das war's schon. Ne?
Toll.
So, wer es ein bisschen opulenter haben möchte, ne? Hätte ich hier das große Buch der Weihnachtsbäckerei von Susanne Kreie. Hier haben wir dann direkt 120 Rezepte, ich gebe es hier mal rüber, in einem wirklich großformatigen, toll gestalteten Buch, das beschränkt sich weitestgehend tatsächlich auf Weihnachtskleingebäck. Das finde ich sehr gut. Es gibt auch Stollen und sowas dabei oder ein kleines Bonuskapitel mit Silvesterkrapfen, Neujahrsbrezel und 3 Königskuchen. Aber da ist wirklich alles dabei, was man für die Feiertage braucht. Von einfach bis aufwendig. Ein zweites Buch braucht man da eigentlich nicht. Und das ist auch für Anfänger wie für erfahrene Bäcker geeignet.
Und da sollte Sally doch mal reinschauen.
Vielleicht. Und da sind auch, wieso, also das ist jetzt aber böse.
Wieso?
Ja, nein.
Weil der Teig bei Sally, das kann man ja sagen, ich bin ja auch ein erfahrener Bäcker. Ich backe sehr, sehr gerne.
Sie macht viel mit dem 1-2-3-Teig.
Sie macht viel 1-2-3-Teig. Moment, lass mich ausreden, Krieger.
Krieger.
Sie macht das mit kalter Butter.
Ja.
Das heißt, der Teig klebt wie Hulle.
Ja. Ja,
da kannst du mit Mehl und so, es klebt an der Teigrolle, es klebt ohne Ende.
Da ist eine warme Butter.
Sie nimmt weiche Butter. Ja, also das mal nur so. Ja. Grüße gehen raus,
ja.
Susanne Kreie, alles richtig gemacht. Nimmst du weiche Butter, klebt der Scheiß nicht. Ja. Es ist, wie es ist.
Ja, ja, gut.
Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten.
Ja, natürlich.
Susanne und ich.
hier sind, sagte ich auch, also die ganzen traditionellen Dinger sind natürlich drin. Vanillekipferl, Zimtsterne und sowas ist alles dabei. Sind auch modernere Sachen. Klar, 120 Rezepte ist eine Menge. Ne? Mhm. Frankfurter Kränzchenplätzchen und internationale Spezialitäten.
Darf ich mir das ausleihen?
Patrick, wir haben Weihnachten. Ich schenke dir das.
Ich möchte daraus backen.
Ja, ich schenke dir das Buch,
das
Patrick.
Das ist sehr lieb.
Ne?
Du hast ja auch genug.
Weihnachten.
Du hast doch auch genug.
Weihnachten.
So, danke. Ne?
Am Anfang ist auch wirklich fundiertes Profiwissen dabei über Teigarten, Glasuren, Dekorationen, richtige Lagerung und so. Das ist alles sehr übersichtlich und durchdacht. Jedes Rezept auf einer Doppelseite mit einem sehr schönen, ansprechenden Foto. Die haben auch tatsächlich eine besondere Optik. Das sind harte Schatten, knallige Farben, sehr moderner Kontrast zur typisch heimeligen Weihnachtsfotografie. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Wer braucht es eigentlich nicht?
Das finde ich gut.
Das findest du gut.
Ich finde das sehr schön.
So, und dann komme ich direkt zum dritten Buch. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich es wirklich vorstellen soll. Also, das gibt es nämlich gar nicht mehr. Das ist modernes Antiquariat.
Oh, okay.
Also, wem das alles hier zu teuer ist und zu modern ist, dem sei noch ein Standardwerk aus dem Antiquariat empfohlen. Problem ist nur, ich habe jetzt nochmal geguckt, es ist natürlich fast überall jetzt gerade vor Weihnachten ausverkauft. Ich habe das, glaube ich, mal für 7 € oder was bei Booklooker gekauft. Es ist ein großartiges Buch.
Okay.
Bernd Siefert, Weihnachtsbäckerei. Das ist eine umfassende Sammlung von Backrezepten für Advents- und Weihnachtszeit. Der war mal Konditorenweltmeister und so, ist einer der renommiertesten Konditoren Deutschlands. Und der präsentiert hier eine riesige Auswahl an Gebäcken. Das ist auch super übersichtlich in mehrere Kapitel gegliedert. Deutsche Klassiker, internationales Weihnachtsgebäck und so weiter. Auch klar strukturiert, enthalten neben Zutatenlisten auch Angaben zur Zubereitungszeit, Kühl- und Backzeit und so weiter und so fort. Ein ganz tolles, klassisches Backbuch. Auch das, mehr braucht man eigentlich nicht. Das gilt als Standardwerk mit seiner Vielfalt an Rezepten. Ist das sehr überzeugend und eine tolle Inspirationsquelle.
Mhm.
War 2009 bei Trattori. Ich habe jetzt noch eins gefunden für 18 €, also ein bisschen, wenn man das jetzt nach Weihnachten für nächstes Jahr kauft, ne, wenn man sich da nochmal in einem Monat auf die Suche begibt, dann kriegt man das für 5 bis 10 €. Tolles Buch. Ne?
Mhm.
Das war's schon.
Das ist doch super.
Ne? So, das zum Thema Weihnachten.
Mhm.
Du scheinst begeistert zu sein hier von
dir. Das ist ein wunderschönes Buch.
Ja, ist es, ne?
Ja.
Ist es.
Das große Buch der Weihnachtsbäckerei.
Genau, so.
Aber
wir machen mal weiter hier.
Check 2.
Sonst langweilige ich dich ja noch. Nee, ne? Du musst ja wieder Augen rollen. Ne?
Mhm.
Und weil jetzt Weihnachten vor der Tür steht, ne?
Ja.
Was macht denn dann so ein Fest mal unvergesslich? Es ist ja selten der perfekt gegarte Braten allein.
Nein.
Sondern ja meist dieses samtige, tiefgründige Flüssigkeit, die das alles umspielt.
Guck
die Soße.
Mhm.
Ne? Sie ist ja die Seele des Gerichts, das flüssige Gold, was alle Komponenten umschmeichelt und verbindet und das heimliche Verlangen weckt, den Teller hinterher abzulecken, oder?
Ja.
Ne? Das ist die Soße.
Okay.
Und wer diese Magie nicht dem Zufall überlassen will, der findet in Jens Rittmeiers Soßen jetzt nicht nur einfach ein Kochbuch, sondern, und da greife ich vielleicht ein bisschen vor, es ist, würde ich sagen, die neue Referenz.
Mhm.
Und Jens Rittmeier, der Soßengott, der hat sein Handwerk unter anderem bei Legenden wie Dieter Müller gelernt, hat es jetzt hier verfasst. Aber es sei auch allen gesagt, Achtung, das ist jetzt nicht hier, das ist nichts für die schnelle Nummer am Feierabend. Wer jetzt hier ein Buch sucht, um in 15 Minuten irgendeine Soße zusammenrühren, für den ist das jetzt nichts unbedingt. Das ist schon Champions League, aber das ist alles machbar. Das ist ein Buch für alle, die jetzt wirklich wissen wollen, wie es geht. Das sind ambitionierte Hobbyköche, es ist die dann vielleicht mal einen nächsten Schritt machen wollen oder auch tatsächlich für Profis, die Inspiration suchen. Oder es gibt, glaube ich, ja auch eine Menge Profiköche, die in ihrem Leben noch keine vernünftige Soße gemacht haben. Habe ich zumindest so das Gefühl. Also jetzt so im...
Ach,
ja.
Kannst du deinen Namen nennen?
Also das ist tolle Soßen, ohne Kompromisse, ohne Abkürzung. Was ich wirklich sehr gelungen finde hier bei Jens Rittmeier ist der didaktische Aufbau. Der erklärt erstmal Basics und die sind wirklich nützlich. Und da reden wir jetzt nicht über, du brauchst einen Kochlöffel und wie geht Mehlschwitze oder so, sondern wirklich nützliche Grundlagen, wie man Knochen richtig röstet, weil die oft viel zu stark angeröstet werden und. Er erklärt das sehr genau und auch warum und begründet das. Konsistenz und Bindung zum Beispiel erklärt er, wie man das hinkriegt. Das Passieren von Soßen oder Soßen retten, wenn was daneben gegangen ist, das ist ein eigenes Kapitel. Und er weiht uns auch in seine eigen entwickelte Technik ein, in das Soßenreifen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber der lässt die dann alle stehen. Die werden dann foliert, die Töpfe. Mhm. Dann bläht sich die Folie erstmal auf, hinter entsteht so ein Unterdruck und dadurch soll noch eine größere geschmackliche Tiefe entstehen. Ne? Das ist alles sehr spannend. Das sind über 80 Rezepte. Das ist präzise beschrieben. Die werden durch sehr hilfreiche Schritt-für-Schritt-Fotografien ergänzt. Mhm. Das kann man alles gut nachvollziehen. Das ist unterteilt in, willst du eigentlich mal reingucken? Ja. Mhm. Unterteilt in Basis, Fond und Soßen. Da ist heller und dunkler Gemüsefond, Fischfond, Rauchfischfond, Hummerfond, Kalbsfond, Kalbsjus in verschiedenen Ansätzen jeweils. Ein Asiafond, Dashi, Tomatenwasser und so weiter und so fort. Dunkle Soßen ist ein Kapitel. Da ist eine Rotweinsoße, eine Sauce Bordelaise, Thymianjus oder eine Nussjus zum Beispiel dabei. Dann gibt es helle Soßen, Sauce Bechamel in verschiedenen Ableitungen auch. Weißweinsoße, Rotweinsoße, Beurre Blanc, die ist auch großartig, die macht er mit Wein, nicht mit Essig. Er sagt ja sowieso, man muss Soßen mit Alkohol machen. Alles Substituierende ist nicht, kommt nicht daran heran. Mhm. Ne? Und was auch schon normaler, eine klassische Beurre Blanc machst ja normalerweise, also Zwiebeln anschwitzen und dann mit Butter aufrühren. Mhm. Und er macht es auch noch mit Fond. Ne? Er wird auch noch Fond aufgegossen und es wird auch noch reduziert. Das habe ich zum Beispiel gemacht, die Beurre Blanc, die ist super. Also ein Stück gebratener Fisch, paar Kartoffeln, ein Beurre Blanc dazu, mehr braucht es nicht.
Nein, das ist
großartig. Mhm. Da gibt es Kapitel aufgeschlagene Soßen mit Ei, also Sauce Hollandaise in allen diversen Abhandlungen. Vegane Soßen gibt es ein Kapitel, ein Kürbisfond, ein Thai Green Currysoße, Tomaten-Estragon-Fumé oder eine vegane Bratensoße ist auch dabei. Kalte Soßen und Grillsoßen hat ein Kapitel, also Mayonnaise und Ableitungen. Schnelle Soßen gibt es auch. Pilzrahmsoße, Pfefferrahmsoße, Paprikarahmsoße, Miesmuschel, Weißweinsoße. Die gehen alle tatsächlich einigermaßen schnell, aber was er natürlich sagt, auch im gleichen Interview, man braucht sehr gute Fonds. Und zwar nicht die aus dem Supermarkt, sondern wenn diese schnellen Soßen gut sein sollen, braucht man seriös selber sehr gut hergestellte Fonds.
Sagt ihr dann auch, wie lange man das alles aufbewahren kann? Weil wenn man sich schon die Mühe macht, hier
ja,
so einen Liter, zwei Liter, dann steht das
ja,
da.
Ja, das kann man aber auch alles, steht aber haltbar machen, steht drin, kannst du gut einfrieren. Oder ja, gut. Steht auch drin, dass du teilweise Sahne, zum Beispiel bei der Beurre Blanc ist dabei, wenn die aufbewahrt werden sollen, sollte man hinterher noch einen Schuss Sahne reingeben.
Ja, und sonst trennt sich das.
Sonst trennt sich das und so. Also gibt es solche Tipps auch immer. Und du kannst ja viele Soßen einfach einfrieren oder eintuppern, beziehungsweise einwecken, ne, in Weckgläser und so. Pastasoßen gibt es ein Kapitel. Da sind verschiedene Tomatensoßen. Natürlich die Bolo und eine Salsa ai Funghi ist dabei. Und zum Schluss gibt es noch als Goodie Gerichte mit Soßen. Das sind also nicht die reinen Soßengerichte, sondern tatsächlich das gesamte Rezept. Mhm. Da sind ganz einfache italienische Klassiker wie Cacio e Pepe oder Carbonara, Amatriciana oder sowas dabei, aber auch Gelbschwanzmakrele mit Rettich in Koriandersud, Hühnerkeulen mit Lauchzwiebeln und Paprika-Rahmsoße oder Artischocken à la Barigul oder Pak Choi und Hokkaido in Kürbisfond. Mhm. Die Optik von dem Buch, das ist erstmal sehr klassisch und wie ich finde einfach sehr schön gemacht, das Buch. Das sind zeitlose, ruhige Fotos, kein Schnickschnack, kein überflüssiges Deko-Gedöns, kein Storytelling. Der Star ist die Soße. Punkt. Das Layout ist super klar, sehr reduziert. Jetzt könnte man als Nörgler sagen, vielleicht langweilig. Aber was ich super finde an dem Buch, prinzipiell an Büchern, das Ding sieht in 10 oder 20 Jahren immer noch gut aus. Hm. Ich finde, man merkt ihm einfach an, dass hier jemand etwas Bleibendes schaffen wollte. Ein cleveres Detail gibt es am Ende noch, neben dem vorbildlichen alphabetischen und chronologischen Register, was wir ja immer propagieren, dass es beides gibt, gibt es auch noch eine Übersicht, die zeigt, welche Soße zu welchem Fisch, Fleisch oder Gemüse passt. Also eine Übersicht von so Grundzutaten und welche Soßen kann man dazu machen.
Schön.
Sehr gut. Also, komm schon zum Schluss. Jens Rittmeiers Soßen ist, finde ich, die definitive Bibel für jeden, der so die Seele der guten Küche verstehen und meistern will. Das fordert zwar jetzt ein bisschen Hingabe, sag ich mal, aber belohnt ja, dann...
Mal Beschäftigung.
Ja, belohnt aber dann schon mit Ergebnissen, die glaube ich, Kochen und Essen auf ein neues Level heben. Für mich ein Standardwerk, was in keiner ernsthaften Kochbuchsammlung fehlen sollte. Ja. Und mit einem Preis von knapp 50 Euro, was jetzt auch nicht wenig ist, aber dann noch jedem einzelnen Tropfen einer grandiosen Soße so ist das wert. Hm. Wir vergeben Kochpots.
Das sagten wir eben schon.
So, und ich gebe diesem Buch 9 von 10 Kochpots.
Na, schau mal einer an.
Ne?
Das hat auch einen Preis gewonnen, ne?
Ja, haben wir ja zur Einstieg, haben wir das ja schon gesagt, ne? Hast du vielleicht schon wieder vergessen?
Habe ich, ne? Aber du hast es nicht, hast du gesagt Gold, Silber?
Ja, doch, Gold. Gold, natürlich Gold.
Okay, dann
Gold,
sagen
Gold,
wir das Gold. Gerne nochmal.
Ja, Gold,
das ist ja gewonnen. Aktuell, das konnten wir ja vorher.
Und da habe ich ja gesagt, ich wollte ja später sagen, ob zu Recht, und ich sage hiermit absolut zu Recht.
Na guck.
Genau.
Spoiler.
Und wir haben uns mit Jens unterhalten. Ja. Mhm. Du kamst ein bisschen zu spät. Du warst noch, du wurdest festgehalten. Mhm. Ne? Aber
Das ist, wie es ist.
Ne? Und wir haben uns am Anfang direkt unterhalten. Wir sind reingegangen. Kam direkt von der Vorstellung im Hamburger Kochkontor. Da hatte er eine Präsentationsveranstaltung und war noch ganz beseelt davon. Nur das nur zur Einordnung. Und hören wir mal doch rein.
Das tun wir mal.
Das Interview.
Soßen, was du geschrieben hast, gerade ganz frisch veröffentlicht. Erstmal Glückwunsch dazu. Wie war es im Kochbuchkontor? War es ein Erfolg?
Boah, es war so schön. Ja. Wirklich. Ich lange nicht so einen tollen, wirklich, ich möchte das Wort bezaubernd verwenden, bezaubernden Abend gehabt.
Ach, wie schön.
Es war richtig toll. Also eklige, ich hätte es mir nicht besser träumen können.
Wie schön. Hast du da auch gekocht, ja, aus dem Buch? Musstest du servieren, also, schicken?
Zusammen mit dem Philipp Wolter natürlich, dem Inhaber, mit dem habe ich ja vor Jahren bei Dieter Müller, vor 24 Jahren, um genau zu sein, gearbeitet. Und wir selber kennen uns seit 25, 26 Jahren und haben da eben zusammen mal wieder am Herd gekocht und es war wunderbar.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Toll. Sehr schön, sehr schön. Sah auch schön aus. Was ich bei Social Media gesehen habe, sah es toll aus.
Dankeschön.
Legen wir mal los. Wie ist das? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir erleben gerade so ein bisschen eine Renaissance der klassischen Soßen. Stimmt das oder waren die nie weg?
Ich kann dein Gefühl als erstes total verstehen und ich gebe dir auch recht, weil ich glaube, es war eine ganze Zeit lang gab es so die große Dashi-Welle. Nenne ich sie mal, dieser aus meiner persönlichen Sicht schnell gekochten Soßen, die ich persönlich gar nicht mag.
So steht es auch im Buch, ne?
Und ich habe auch schon Kritik dafür bekommen, aber okay. Es ist okay. Es ist okay. Und ich selber bin wirklich ein großer Freund und ich möchte es gar nicht als klassisch oder nicht klassisch einordnen, sondern ich würde es gerne als Handwerk sehen, weil das Soßenhandwerk, es kommt nun mal fast alles aus der französischen Küche. Und natürlich haben die Asiaten einen ganz anderen Weg und das ist auch vollkommen in Ordnung, selbstverständlich. Aber für mich ist dieses Soßenhandwerk, was über Tage ja funktioniert oder einfach Zeit benötigt, das ist für mich das echte Soßenhandwerk. So, und ich glaube, wir haben ganz viel in den letzten Jahren, gerade ab spätestens Corona, wurde das Thema Brotbacken kam wieder hoch und jetzt auf einmal Sauerteig und so weiter und so fort, ist alles wieder en vogue. Und ich glaube, so passiert es bei ganz vielen Sachen. Und jetzt sind es eben die Soßen und jeder weiß, was für ein richtig großer Aufwand dahinter steckt. Und ich kann es nur begrüßen, dass wir wieder dahin kommen. Und Vielleicht noch ergänzend zu deiner Frage. Es gab ja vor ein paar Jahren, ist schon vielleicht ein bisschen länger her, so 10, 12 Jahre, war es in der Gastronomie, dass es nur so ein paar Tröpfchensoße gab. Mhm. So, und das ist ja etwas, da konnte ich nie etwas mit anfangen.
Oder Schäume halt, ne?
Genau, oder Schäume, ja. Ganz viel mit Lecithin auch gearbeitet dann, was ich auch nie gemocht habe. Dann und wir haben es vielleicht über die Jahre dann wieder zusammen mit natürlich auch ganz vielen anderen großartigen Kollegen wieder ein klein wenig mehr in die Mode gebracht, dass man von der Soße auch gerne Reichlichsoße haben möchte, weil ja alle sind kleine Kinder im Innern und möchten auch immer so ein bisschen in der Soße stippen und nochmal nachlöffeln, weil da so viel Geschmack drin ist, wenn sie gut gekocht ist.
Das heißt auch für dich, als Soßengott, für dich sind Abkürzungen nicht möglich für zu Hause? Oder gibt es einen Tipp, was du empfehlen würdest, wenn es doch mal schnell gehen muss?
Doch, Abkürzungen müssen möglich sein und die zeige ich ja auch den Kochkursteilnehmern. Dann live eben vor Ort oder im Buch habe ich ja auch einige Abkürzungen gewählt, wo eben die Menschen oder die Leser, Leserinnen, nehmen wir mal das Beispiel von einer Kalbschü, also wenn du die hergestellt hast mit den Knochen, das ist nun mal das allererste. Du kannst natürlich versuchen, auch aus Fleisch parühren, aus irgendwelchen Abschnitten eine Soße zu kochen, aber die wird niemals den Gehalt haben. Und klar geht das aber mal für den Alltag, weil man nichts anderes da hat. Und ich hatte gestern zum Beispiel ein Event in Hamburg, auch da haben wir eine ganz schnelle Pfefferrahmsoße zum Rehrücken gekocht. Und es war sensationell. Also wir hatten sie in einer Stunde, würde ich sagen, fertig.
Dann geht das doch mit den richtigen Fonds.
Wenn du einen Fond da hast, wenn du natürlich gar keinen Fond da hast, ja, ich meine, schwierig. Und natürlich ist es für mich dann als Koch ein bisschen einfacher. Vielleicht braucht dann eine Hausfrau, ein Hausmann, ein Hobbykoch, vielleicht braucht er eine halbe Stunde länger, weil er auch nicht die Kraft unter seiner Herdplatte hat und nun nicht 2 kW drunter hat unter jeder Platte. Aber ich denke, es ist möglich. Aber ohne Fonds, ganz ehrlich, es wird schwierig.
Und damit meinst du nicht, die es so im Supermarkt im Glas gibt, nehme ich an.
Genau, die meine ich nicht. Warum? Weil die vor allen Dingen alle schon, enthalten meist schon Salz oder irgendwelche geschmacksverstärkenden Zutaten oder vielleicht sogar Geschmacksverstärker, Hefeextrakte, bliblablub. Und die funktionieren deshalb nicht, weil du die nicht mehr in den Soßenrezepten, wie ich sie angegeben habe, reduzieren kannst, weil dann deine Soße zu salzig wird. So, und was heutzutage natürlich gerne bei schnellen Soßen gemacht wird, ist, dass man dann so ein bisschen mit einer salzarmen Sojasauce arbeiten könnte und so etwas. Ich bin kein großer Freund davon, aber es gibt bestimmt immer Möglichkeiten und hey, ganz ehrlich, meine Soßen sind ja nicht der einzige Weg. Es gibt ja ganz viele tolle Wege und wie gesagt, es gibt auch tolle Kolleginnen, die genauso toll Soße kochen. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt nur ein Fleisch, bleib mal beim Thema Fleisch, anbrätst für ein geschnetzeltes, du brauchst noch irgendeine andere Zutat außer die Sahne. Vielleicht zugibst. Ja. So, und das fängt vielleicht an mit einem, da muss man so ehrlich sein, vielleicht mit einem Schluck Weißwein oder einem Schluck Weinbrand, was irgendwie ein bisschen Tiefe erstens hilft, ihm den Bratansatz zu löschen.
Ist egal.
Oder zweitens hilft ein bisschen Tiefe in die spätere Soße zu bringen. Ja, also ganz nur mit Sahne zum Beispiel geht's auch nicht. Ja, also muss man schon ehrlich sein.
Herzlich willkommen, Patrick Linke bei uns in unserem illustren Kreis.
Verrückt.
Hallo.
Moin, Patrick.
Weißt du, warum ich zu spät komme? Das wird Jens freuen. Weißt du, warum ich zu spät komme? Wir haben einen gemeinsamen Freund, der heute an diesem Tag zum Essen eingeladen hat, zum Menü del Dia. Und das ist schon mein erster Hinweis. Es ist Marcel Battenberg, der dich ganz herzlich grüßt.
Nein, du kennst
doch
Marcel?
Ja, ich liebe Marcel. Also wir beide sind ja sozusagen so. Also
nein.
Wir haben schon alle zusammen gekocht auch.
Ist so.
Bist du auf Mallorca?
Ich bin auf Mallorca, ja. Und soll dich ganz lieb grüßen und ich werde nachher jetzt nach diesem kleinen feinen Interview auch wieder zurückfahren nach Bunyola und werde dann wahrscheinlich auch wieder weiter, also wir werden dann da weitermachen. Ich wurde aufgehalten, es hieß so, nein, du bleibst jetzt noch, aber sag dem Soßentyp schöne Grüße. Ja, ich sag dem Soßentyp schöne Grüße. Habe ich hiermit getan.
Das ist einer meiner besten Freunde.
So, siehst du? So.
Wie schön.
Der dir immer sagt, Mensch, Junge, du musst Geld verdienen. Junge, du musst Geld verdienen. Jetzt habe ich aber schon wieder zu viel verraten. Ne?
Gott, du weißt alles über mich.
Du warst ganz großes Thema. Ganz großes Thema.
Sehr gut.
Aber dem nur liebevoll. Also nur liebevoll.
Okay.
So, und jetzt geht unser Podcast schon los oder habe ich das jetzt...
Wir sind mittendrin. Patrick, wir haben pünktlich angefangen. Ne?
Das ist schön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Fragen ihr schon gestellt habt.
Das wirst du dann nachhören müssen. Ne? Das musst du nacharbeiten.
Okay.
Ne?
Okay, gut.
Ich fahr einfach fort, oder? Oder wollt
bitte
ihr noch?
Okay. Thema Soßen.
Ja, genau.
Ja, aber der Hintergrund ist natürlich der, dass ihr beide, also Marcel Wattenberg ist auf Mallorca, hat ein Restaurant, das ist das Espacet im Hafen von Sóller. Und ihr beide habt zusammen bei Dieter Müller gekocht. Das
Jawohl.
Ist der Hintergrund.
War eine tolle Zeit.
Mein heimlicher Soßenkoch.
Es gibt ja immer noch die Verbindung zu Dieter Müller, besteht ja immer noch.
Ja. Ne? Ja, ja.
Zu Dieter Müller gibt es immer noch eine super Verbindung. Ich meine, glücklicherweise hatte er ja auch sich dann bereit erklärt, ein Vorwort, eines der beiden Vorworte zu schreiben für das Buch. Und um es ein bisschen vorwegzunehmen, was mich wirklich stolz macht, als er mich anrief, ich schickte ihm dann das fertige Buch, vorher natürlich schon die PDF zugeschickt, aber die wird er sich in seinem Alter am Computer nicht mehr durchgelesen haben. So, und dann, als er das echte Buch in der Hand hatte, und er ist auch zu busy dafür, und dann rief er mich am nächsten Tag an, Herr Rittmeier, herzlichen Glückwunsch, richtig tolles Buch, ganz tolle Struktur drin, schöne Rezepte und was er mag, sind die Ableitungen, viele praktische Tipps. Und da habe ich nochmal, meinen Sie das wirklich? Ja, das ist richtig gut, könnten Sie mir bitte noch drei Bücher schicken? Super gerne. Also, ist ja das größte Kompliment, was man bekommen kann. Der Mann hat selber, ich weiß nicht, ich habe alle seine Bücher da, das müssten, glaube ich, 12 sein, bin ich der Meinung. Mhm. Und das ist natürlich klar. Er kommt aus einer anderen Zeit, ist schon viel erfahrener und sind bestimmt keine modernen Bücher, aber trotzdem sind es Bücher, die in der Szene extrem wichtig sind, ne? Und ohne die ich habe mich so in seine ganzen Bücher reingelesen. Auch die alten habe ich damals alle von ihm geschenkt bekommen, von Schweizer Stuben und so weiter. Und dann, als ich am Donnerstag am Kochkontor war in Hamburg, habe ich zusammen mit Philipp ein Foto gemacht, ihm das geschickt. Und er hat direkt zurückgemeldet, liebe Grüße zurück. Und hey, was will man mehr?
Zum offiziellen Buchlaunch, nur um das zu erklären, ne? Im Kochkontor. Genau.
Ja, genau. Und also das ist wirklich was, das ehrt mich unfassbar. Und jetzt sind wir dran, um vielleicht noch ganz kurz dazu zu erzählen, dass in 2027 soll wohl das Schlosshotel Lehrbach wieder aufmachen.
Ja.
Und Herr Müller hat da ganz gute Kontakte. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Müller, ich kümmere mich drum, um das ganze Team zusammenzutrommeln. Weil ich ein bisschen mehr Zeit habe wie die anderen, die alle in ihren Restaurants gebunden sind. Ich habe ja kein festes Restaurant und das wäre natürlich schon etwas, weil das Team damals, das war ja nicht nur der Marcel Battenberg und der Philipp Wolter und meine Wenigkeit, sondern Nils Henkel natürlich, ja. Dann ein Michael Kemper aus Berlin, 2 Sterne, Matthias Dieter in Italien, 2 Sterne, Jens Fischer, ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, 1 Stern, René Dietrich auch für 1 Stern und.
Wahnsinn.
Wie das Who ist Who. Und wir hatten damals, es war ja wirklich von Dieter Müller das allerbeste Jahr 2001, wo er alles abgeräumt hat. Und ich glaube, das erste, vielleicht sogar das einzige Mal in diesen Gesamtranglisten von allen möglichen, da war er überall auf eins. Ja. Eins.
Aber dürfen wir jetzt schon darum bitten, dass wir eine Einladung bekommen dann für 2027, dass wir auf dieser Gästeliste stehen, weil das, ich glaube, das sind ja nicht viele Plätze, die es da gibt. Ne?
Das ist, ich da glaube auch, schon, dass es noch nicht viele gibt.
Das sollten wir jetzt schon
besprechen. Ich lege ein ordentliches Wort an.
Nee, ja. So
und
nicht.
Und Bergisch Gladbach ist meine alte Heimatstadt. Ne?
So. Ne? Also wir sind gesetzt. Also.
Ja.
Ich genau. Muss mit Dieter
und Herrn Müller, auch mal nochmal reden. Also, um zurückzukommen, mal, Herrn Müller ist ja auch eine Soße extrem wichtig.
Ja. Ne? Total.
Und für viele andere ist ja Soße nur so Beilage, Beiwerk oder Schluckhilfe oder ich habe keine Ahnung. So, ne? Du stellst sie ja auch ins Zentrum. Warum ist Soße so wichtig?
Also ich glaube, dass Soße eben nicht nur das, großgeschrieben, verbindende Element zwischen allen Komponenten auf dem Teller sein kann und sehr oft ist. Und vor allen Dingen ist dieses liquide Mittel Soße ja ein super Transporteur, nicht nur von den Zutaten, sondern auch ein sehr, sehr guter Aromentransporteur. Und ich glaube, am Ende die Soße macht den Teller erst richtig rund. Und das habe ich natürlich im Laufe meiner Karriere lernen dürfen bei vielen tollen Chefs. Und
gab's da so einen Soßenmoment, der dich nachhaltig geprägt hat?
Einige. Also es gab bestimmt den allerersten Soßenmoment, das war in meiner Kindheit. Ich komme ja gebürtig aus dem Osten Deutschlands, in Halle, Sachsen-Anhalt. Und wie viele Kinder, die ja früher, wie wir alle eigentlich den Streuselkuchenteig genascht haben, so war es bei mir irgendwann auch die herzhafte Geschichte. Und meine Mom hatte damals, das war eines meiner Lieblingsgerichte, war ein gebackener Camembert mit so einer ganz leicht scharfen Tomatensauce. Und also wir haben viel selbst angebaut. Wir hatten einen Garten am Petersberg, das ist ein bisschen außerhalb von Halle-Saale. Und dann hat sie also diese Tomatensauce gekocht und es war schon extrem schwierig, in der ehemaligen DDR guten Camembert zu bekommen. Und das war nur Glück, aber für meine Schwester und mich war das eben eines der Highlights immer, wenn wir diesen gebackenen Camembert hatten und viel Soße, wirklich sehr viel Soße dazu. Und dann ging es eben weiter in der Karriere, also über die Lehrer bei den Lehrchefs, bis dann irgendwann zu dem ersten größeren Soßenmoment, der war, wenn ich ehrlich sein darf, bei Jürgen Köpp im Landhaus Köpp in Xanten. Xanten Obermürmta, also nochmal weg von Xanten, hinterm Deich. Ein Gourmet-Restaurant, damals 1 Stern, 17 Punkte, im Gummio, mitten auf dem platten Land. Und dieser Mann, der hat noch heute sein Restaurant Köppi, wir duzen uns mittlerweile schon seit Jahren, ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch, auch wenn der Niederrheiner an sich ja ziemlich seltsam ist, weil die ja noch nicht mal guten Morgen sagen, sondern die Begrüßung ist ja Hörma. Ich weiß ja nicht, wo das schreiben würde. A-Ö-Ö-R-M-A. Ja. Irgendwie so. Und zurück zu dem Eigentlichen. Der Jürgen Köpp oder Köppi, der konnte Soßen, er nennt es parfümieren. Ich habe es dann mal aromatisieren genannt, wie er immer im letzten Moment bei jedem Gast die Soße für 10 Minuten, also er hat dann ab, wenn die Vorspeise raus war, schnell die Soße aromatisiert oder parfümiert in seinen Worten, mit Thymian, mit keine Ahnung was. Und da dachte ich, wow, was ist das denn? Also in eine komplett fertige Soße, zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt den Thymian, hat er dann den Thymian hineingegeben, 10 Minuten circa ziehen lassen, was natürlich à la minute war, da hattest du jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit. Und dann hat er den Thymian ziehen lassen, danach abpassiert, ganz leicht erwärmt. Die anderen Zutaten waren schon auf dem Teller. Und dann kam die frisch aromatisierte Soße drauf. Das war Bombe. Und mit diesem Wissen bin ich ja dann ein knappes Jahr später zu Dieter Müller gekommen und habe das da mit eingebracht. Und das war natürlich, jetzt könnt ihr euch selber vorstellen, bei den ganzen Hochkarätern, die in dem Küchenteam waren, erstens musste man sich erstmal hinten anstellen, aber als ich dann Chef Saucier wurde, und dann habe ich das mit eingebracht. Und ich glaube, Herr Müller hat das gemocht. Und er hat auch immer, wenn wir auf Außerhaus-Events waren, auch später nach meiner Zeit in Schloss Lerbach und wir so ein Gastkochen hatten in der Schweiz und ich weiß nicht wo überall, dann war ja das ein Riesenkompliment, als er sagte, Herr Rittmeier, Sie kümmern sich um die Soße. Jawohl, Chef. Und es ist etwas, das habe ich auch am Donnerstag mitgegeben, weil das wirklich besonders ist. Man bekam von Dieter Müller immer nach seiner Zeit, also man musste mindestens ein Jahr, anderthalb Jahre da sein, bekam man eine Schürze. Und Dieter Müller hat ja so ein Herz auf seiner Schürze. Und dann unterschrieb das ganze Team. Ich kann die Schürze bloß nicht öffentlich zeigen, weil da so viele nicht jugendfreie Dinge drauf schon von den Kollegen. Aber was Herr Müller sagte oder schrieb, ist, lieber Herr Rittmeier, vielen Dank für die vielen guten Soßen im Namen vieler glücklicher Gäste. Das war natürlich...
Der Ritterschlag. Das ist der Aufstieg zum Göttlichen dann gewesen. Weil du bist ja jetzt Soßengott und stehst über allem. Ne? Zum Himmel emporgefahren.
Ach, wie schön ist das.
Ist das Geheimnis? Ist das das Parfümieren oder Aromatisieren? Was ist das Geheimnis? Oder ist das alles göttliches Wunder?
Nein, ach, es ist am Ende alles Handwerk. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja, wie gesagt, bei allen Chefs sehr viel lernen dürfen. Auch vorher beim Günter Schäfer in Düsseldorf. Auch im Lehrbetrieb haben wir alles selber machen dürfen oder können. Und da war ein Ausbilder, ein Küchenchef, wirklich alter Schule. Und auch dazu vielleicht noch eine kurze Anekdote. Den habe ich im vorletzten Jahr wieder getroffen, an seinem vorletzten Arbeitstag, bevor er in Rente ging. Das wusste ich nicht. Wir waren lange nicht in Kontakt und ich rief ihn an und Mensch, hallo, Herr Backes. Und könnte ich nicht vorbeikommen? Ich bin gerade in Baden-Baden. Dann sagte er am Telefon zu mir, wir sind doch jetzt alt genug, wir könnten uns doch duzen. Wollte ich erstmal nicht. Und auf jeden Fall war ich dann am nächsten Tag bei ihm. Und dann hatten wir 2,5 Stunden, hat er sich Zeit genommen. Und dann hat er erzählt, wie es damals war, als ich zu ihm kam. Und er hatte gesagt, ich wusste sofort, der macht Probleme. Und dann sagte er etwas, nachdem er mir das erklärt hat. Und ich war wirklich am Anfang so eher so, ja, ein Fauler. Und er sagte, du hattest so viel Talent, was alle anderen sich erst erarbeiten mussten. Und du bist da so schludrig mit umgegangen. Und irgendwann habe ich gedacht, den schleife ich jetzt richtig.
Und
dann habe ich ja tatsächlich auch irgendwann dann gab es ja so Stadtmeisterschaften von den Kochlehrlingen. Ich habe die Prüfung mit Klatter 1 abgeschlossen, sowohl praktisch als auch theoretisch. Und das... Also ich hatte wirklich eine tolle Lehre und dieses mit dem Göttlichen und Soßen, was du gerade gefragt hast, ich glaube, es ist als allererstes wirklich, du musst wissen, wie. Und du musst vor allen Dingen Zusammenhänge erkennen. Und dieses von Köppi, das Aromatisieren von Soßen, ich meine, das mache ich heute noch, das ist für ganz viele, gerade in den Kochkursen, ich meine, das sind immer die tollsten Live-Rückmeldungen, die ich bekommen kann, wo die Menschen sagen, wow, nicht mitkochen. Nein, bitte nicht mitkochen. Es sind ätherische Öle in den Kräutern. Einfach nur ziehen lassen und danach nur sanft erwärmen. Ihr braucht einen schönen Schneebesen, um das oder Montierbesen, um das nochmal aufzurühren, die Soße, weil sie vielleicht ein klein bisschen Haut zieht oder ziehen könnte zu Hause. Und dann war es das. Geiles Handwerk, gute Produkte und man muss auch sagen, tatsächlich eine Soße ohne Alkohol ist nahezu unmöglich. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen. Du brauchst für fast jede Soße, die wirklich geil schmecken soll, brauchst du tatsächlich Alkohol. Es gibt fast kein Pendant, was das im alkoholfreien Bereich leisten kann. Vielleicht tut sich das in den nächsten Jahren mit den entalkoholisierten Weinen vielleicht noch ein bisschen geben. Vielleicht geht auch mal hier und da ein bisschen Verjus, also dieser Saft von von unvergorenen Trauben. Und vielleicht tut sich da etwas, da muss man sich wirklich rantasten. Aber die Alkoholikas haben ja vor allen Dingen Sherry. Das ist das Number One Alkoholika. Mit Sherry kannst du fast jede Soße retten, weil es eben aufgrund seiner aufgrund seiner Lagerung dieser Alkohol eine ganz tolle breiten Aromatik hat, die ganz viel helfen kann. Und zurück zu dem Handwerk, also die sowohl das Handwerk an sich, aber auch die Alkoholikas, die guten Produkte helfen. Und dann noch so kleine Tipps mit dem Aromatisieren. Und dann bist du eigentlich schon ganz weit vorne. Und in meinem Buch habe ich zusätzlich eben noch ganz viele Details und Hinweise gegeben, wie man das Soßengeben, wenn man denn möchte, noch weiter verbessern kann. Und es fängt eben beim Rösten von Knochen an, wie man die rösten sollte. Und ganz vieles ist im Buch tatsächlich aufgrund von Fragen in meinen Kochkursen mit reingekommen. Das sind also immer wieder die Rückmeldungen und Fragen von echten Menschen, die zu Hause am Herd stehen, in der Küche stehen. Und das ist so wertvoll für so ein Buch. Und ich hätte ja gerne noch weitere 20 Seiten geschrieben. Tipps. Und ich glaube, wenn man sich in das Buch hineinliest und sich vielleicht wirklich mal kurz den Moment gönnt und sich in die Tipps hineinliest, da kann das wirklich was, es kann was verbessern in deinem Soßengeben zu Hause.
Jetzt, wo du sagtest, du hättest gerne mehr geschrieben, wie bist du denn, du hast ja schon eine relativ große Bandbreite an Soßen dann drin. Wie bist du denn bei der Auswahl vorgegangen?
Oh, das ist eine schöne Frage. Wie bin ich dazu gekommen oder wie sind wir dazu gekommen? Ich habe das ja noch nicht alles alleine gemacht. Klar, schlussendlich war dann ich der Mensch dahinter. Wie war es? Wir haben gesagt, okay, was sind die wichtigsten Soßen, die ich gern zeigen möchte, wo ich davon überzeugt bin, dass das für die Menschen den besten Mehrwert haben könnte. Und so kam es als allererstes, dass natürlich, ich habe gar nicht nachgezählt, das größte Kapitel müssten die ganzen Basisfonds und Basisjus sein.
Ja.
Und dann ging es eben zu den dunklen Soßen, weil das wirklich am meisten die Menschen interessiert. Ja. Das stelle ich sowohl in meiner Genusswelt im Online-Shop als auch in den Kochkursen fest. Da sind immer die meisten Fragen. Und da wollten wir auch ein paar helle Soßen abbilden, mit denen du ganz viele Ableitungen bilden kannst. Und bei den kalten Soßen und Grillsoßen, das haben wir dann zusammengefasst, weil der Markt dieser Soßen, es gibt zu viele Informationen draußen im Büchermarkt über diese Soßen. Und ich wollte nicht in diese absolute Vergleichbarkeit reinkommen mit, weil dann gibt's die Grillfreaks, die haben eh ihren eigenen Kopf. Wir wollten unbedingt auch ein paar praktische Rezepte haben. Ich selber hatte auch Lust, etwas mit Muscheln zu zeigen. Darum gibt's allein 3 Rezepte mit Muscheln, weil ich glaube, gerade wir in Deutschland haben immer so ein bisschen Angst davor vor Muschelzubereitung, weil wir vielleicht auch nicht oft genug an gute Muschelqualitäten herankommen. Und ja, so hat sich das aufgebaut.
Was hat es denn nicht ins Buch geschafft? Was hättest du denn gerne noch?
Ach Gott, ich hätte gerne so viel. Ich meine, Du musst ja am Ende musst du auch ein bisschen dein absolutes Kochprofi-Herz, also wo du so richtig in die Tiefe gehst, das musst du, glaube ich, ein bisschen beiseite legen, weil es der Anspruch war, ein Buch zu schaffen, womit Menschen zu Hause, die gerne kochen, die schon immer mal eine gute Soße kochen wollten, etwas anfangen können. Das war der Anspruch.
Das ist schon also für den Hobbykochmarkt geschrieben oder?
Würde ja,
weil
ich
Mattes
so sagen,
ja eigentlich eher so der Profi-Verlag ist, ne?
Genau, total, bin ich voll bei dir. Nein, aber der Anspruch war schon für Hobbyköche, Hobbyköchinnen, aber vielleicht auch für den, gerade bei den Fonds und den ganzen Basissachen, für die Anfänger, weil die sind nicht schwer, wenn ich ehrlich bin. Einen Geflügelfond zu kochen, selbst das wissen ja ganz viele nicht, wie man das macht. Dabei ist es so einfach. Also wie du die Basis herstellen kannst für eine gute Soße, und das ist dann sogar für Anfänger geeignet, die Basis. So, und dann kannst du dir das erarbeiten, wenn du das willst. Also dann geht's zu den Hobbyköchen, und ich gebe ganz ehrlich zu, das Buch kann ja sogar etwas auch für sowohl für noch Menschen, junge Menschen in der Ausbildung sein, im Kochberuf. Das kann aber vielleicht auch schon für ausgebildete Köche etwas sein und vielleicht hier und da sogar auch etwas für den ein oder anderen Kollegen, weil auch da habe ich schon Rückmeldungen bekommen, wo es hieß, so machst du das.
Ja.
Weil nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel mit dem Rösten von Kalbsknochen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und in ganz, ganz vielen Kochbüchern wird es aus meiner persönlichen Sicht falsch beschrieben, weil da heißt es immer, die Knochen im Bräter im Ofen rösten. Und wenn du das machst und das magst, dann bitte mach es weiter, aber du wirst niemals die Tiefe von meinen Soßen erreichen. Weil wenn du die Und da muss man wissen, was steckt überhaupt in Knochen drinne. Das ist Fett, das ist Eiweiß, sind Mineralien. Und Mineralien bedeutet immer Salz. So, und wenn du das mal weißt und das vergleichst mit der Zubereitung von Knochensoßen im Bräter und meinen, wo die Knochen auf einem Gitter oder einem Lochblech rösten dürfen und dann das ganze Fett und Proteine und so weiter abtropft, dann bekommst du ein Gefühl davon, wie was das für einen Unterschied machen kann, weil wenn die ganzen Mineralien in der Bräterzubereitung drin sind, wird deine Soße viel zu früh zu salzig. Also in vielen älteren Zubereitungen in den Büchern wurde das eben im Bräter gemacht.
Ja.
Und das war auch für eine ganze Zeit gut. Und wer das auch weiterhin machen möchte, hey, bitte mach es weiter. Ich will das ja niemandem verbieten. Aber ich möchte gerne aufzeigen, dass es besser geht. Und das ist natürlich live nochmal etwas anderes, als es in dem Buch in Sätzen zu beschreiben. Aber das war mir ein großes Anliegen, das zu zeigen, weil ich bin jemand, der möchte immer so natürlich wie möglich zu seinem Ergebnis kommen. Ich möchte so wenig wie möglich Salz einsetzen. Ich möchte am liebsten gar keinen Zucker einsetzen. Auch das ist ein großer Unterschied von mir zu vielen, vielen anderen Kollegen da draußen.
Und kein Tomatenmark.
Auch das. Es wird Zucker eingesetzt und Tomatenmark gibt es bei mir gar nicht. Und das zum Beispiel habe ich mit Dieter Müller gelernt.
Okay.
Tomatenmark macht gar keinen Sinn. Es Ausrufezeichen, es macht null Sinn. Gut. Warum soll man einen Tomatenmark, ob das aus der Tube, aus der Dose, aus keine Ahnung was kommt, egal, also eine pastöse Masse, wie willst du die denn bei einem Soßenansatz, zum Beispiel mit Knochen, verteilen? In keinem Buch der Welt wird dir das erklärt, dass wenn du das machst, oder wenn du das nutzen möchtest, das Tomatenmark, okay, mach es, aber bitte rühr es vorher mit Wasser an, weil dann die Verteilung viel besser ist. Ein Tomatenmark ist zu intensiv, hat einen zu komischen Säurepunkt und darum macht es voll Sinn, lieber auf die geschälten San Marzano-Tomaten oder Pellati, sagen die Italiener, Schältomaten, zu setzen. Die haben eine wunderbare Säure, lassen sich viel besser in einem Topf, in einem was auch immer verteilen, als dieses blöde Tomatenmark. Und wenn man vielleicht mal keine Pellati bekommt, dann könnte man auch eine Passata nehmen. Also das sind einfach passierte Tomaten. Auch das ist in Italien gang und gäbe. In wirklich den seltensten Fällen wird Tomatenmark eingesetzt, weil es eine ganz andere Säurestruktur hat. Das ist die Erklärung.
Gut.
Die Farbung von Tomatenmark ist schrecklich.
über Mehl weglassen habt ihr wahrscheinlich auch schon gesprochen, ne? Dass das ja auch.
Nein,
habt ihr noch nicht?
Nein.
Also das ist das Erste, was ich beim Kochkurs bei Dieter Müller gelernt habe, dass der gesagt hat, Mehl in Soßen geht gar nicht. So, das gibt es bei uns.
Unterschreibe ich sofort.
Bitte? Ja, ist so. Der hat das immer gesagt. Was ich ganz groß hat, was ein absoluter, also ich meine, das ist nur eine Kleinigkeit, aber für einen Hobbykoch war das schon viel, dass er gesagt hat, naja, wenn Sie so thailändische Soßen machen, binden Sie die doch einfach mal mit einer Banane. Das geht auch. Und da habe ich schon gedacht, wow, das ist in der Tat so. Ja? Hau eine Banane rein, wenn du eh so eine Thai-Soße hast, Curry, wie auch immer, das kann ein Gamechanger sein. Ja? Für Hobbyköche, die feiern sich dafür. Ist so.
Okay, na, ich hätte bei Thai eher Mango genommen, aber gut, wenn, Banane wird immer so ein bisschen süßlich, wobei die Mango ist auch mitunter zu süß. Ja. Aber ich weiß, was du sagst und ich kenne natürlich Dieter Müllers Rezeptur für den Curry-Zitronengras-Cappuccino.
Ja, die kenne ich auch, Edgy-Bitch.
Hast du von Marcel gelernt, ja?
Oder? Nee, die hat mir der Dieter selber gegeben.
Okay, cool. Nein, also Mehl geht auch gar nicht in den Soßen. Klar gibt es etwas, wer zum Beispiel eine Beurre Manier oder Mehlbutter machen möchte und damit über die Jahre gut gefahren ist, okay, nutzt es weiter. Ich persönlich bin immer ein Freund von der Maisstärke. Auch das bei Dieter Müller mit übernommen. Ja, der Köppi hat es vorher auch schon gemacht. Also das ist etwas. Und natürlich auch immer Butter, weil du brauchst die Butter für den Glanz einer Soße. Ne? Ohne Butter geht das nicht. Und aber nicht nur Butter. Und es ist zum Beispiel, auch das ist ja ganz witzig, dass ich erst vor ein paar Tagen im Kochkontor dazu befragt wurde mit einer Beurre Blanc. Ja, muss man da denn nicht die kalte Butter einrühren? Ja, nee, muss man nicht. Kannst du mitkochen. Kommt dasselbe bei rum. Es ist totaler Quatsch, wenn du überall liest, die kalte Butter einrühren. Was soll das bringen? Die Soße kühlt ab. Okay. Was noch? Ja, du kannst die Butter, ganz ehrlich, bei einer Beurre Blanc, du kannst die Butter mitkochen. Mix sie danach und fertig.
Okay.
Dafür ist ein Zauberstab oder ein Pürierstab, um jetzt nicht werdend zu sein, mit einem Pürierstab, der macht das alles. Und ich selber bin auch kein Freund von diesen. Das ist vielleicht dann wieder, was ich nicht an der Klassik mag, weil die meisten Beurre Blancs, ja wirklich, wenn man sie klassisch macht, die sind ja wirklich, die triefen ja vor Butter. Und ich mag sie, wenn sie ein bisschen luftiger, schaumiger sind. Darum ist bei mir auch immer ein bisschen weniger Butter drin. Und das ist immer ganz faszinierend, wenn die Menschen das live sehen in der Zubereitung, wie ich die Butter zugebe und die Butter einfach mitkochen lasse, dann irgendwann den Pürierstab nehme, das Ganze durchmixe und fertig.
Gut, also ab sofort nur noch zimmerwarme Butter verwenden.
Ja, aber es gibt doch so viele Dinge da draußen, deswegen lohnt sich ja so ein Soßenbuch. Es gibt doch so viele Menschen da draußen, die alleine schon vor einer Hollandaise Respekt und Angst haben. Ja, wie macht man eine Hollandaise? Und dann guckt man einmal einem Profikoch zu, wie der sagt, komm, ich schlag dir mal schnell eine Hollandaise, gib mir mal schnell einen Schneebiet, ich mach das mal eben schnell. Und du guckst zu und denkst, ja, warum machen es nicht alle so? Warum kaufen sie diese furchtbaren Packtüten, wo du denkst, das ist ja nur so ein Glibber, das kann man nicht essen. Das ist so. Das ist, ne? Das ist schön, total, dass man mal mit so ein paar Sachen einfach aufräumt, mit so ein paar Mythen und.
Und dieses zu erklären oder erklärbar zu machen, das vielleicht auch manchmal aus der Fachsprache zu übersetzen, das war der Anspruch mit an das Buch. Ganz viele Sachen ein bisschen einfacher zu zeigen, die oder ein paar Tipps zu geben, die einem wirklich helfen können zu Hause. Und bestimmt werden wir über die Rückmeldung vom Buch wir auch noch viel mehr lernen, weil es vielleicht irgendjemand da draußen gibt, der sagt, Mensch, das habe ich nicht richtig verstanden. Man könnte noch dieses Wort im Buch verwenden. Okay, manchmal sind es ja Begrifflichkeiten, ja, die dann nur den kleinen Unterschied ausmachen. Und ich muss sagen, ich habe ja das wirklich alles selber geschrieben. Natürlich gab es eine wunderbare Lektorin, die Petra Tetz, die das dann nochmal in Schwölen gemacht hat.
Grüße gehen raus.
Kennt ihr sie?
Nein.
Ja. Okay. Ganz, ganz tolle, ganz toller Mensch. Und der Frieda Kromer auch fürs Layout. Ich bin wirklich glücklich, dass der das so klar strukturieren konnte. Und Bruni Thiemeier, die kennt ihr, glaube ich, ja. als Produktionsleiterin, die das alles zusammengefasst hat, und auch meine Eskapaden manchmal übersetzt hat für alle anderen.
Ja, also es ist ein tolles Buch geworden. Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ich wollte eigentlich noch wissen, welches die schwerste Soße ist oder welche man sich als Hobbykoch in dem Buch als letzte raussuchen sollte.
Oha, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
Naja.
Ich glaube, ich würde als allerletztes, ohne jetzt nachzugucken, das sind immer die dunklen Soßen, die wir dann fertig machen. Jetzt muss ich mal ganz schnell hinblättern, Seite 80 geht's los.
Ich glaube, so, wo man drei Ansätze braucht oder so, das ist dann die, genau, die dann auch lange das brauchen, geht, ja, und wo man aufpassen muss, dass dann nicht doch anbrennt bei der Reduktion und so. Ich glaube, das ist schon.
Ich glaube, es gibt ja im Buch, und das ist vielleicht dann eben was, was ich unbedingt zeigen wollte. Ich selber mache ja eine Kaltschill immer in drei Ansätzen. Darum steht ja Kaltschill 1, 2 und 3. Und ich glaube, die Soßen, wo man eben dann erstmal diesen Kaltschill-Ansatz braucht und dann weitergeht, also der Pfefferschill, Balsamico-Schill, Thymian-Schill und so weiter, ich glaube, die würde ich immer erst zum Schluss machen. Ich würde mich erstmal versuchen, wenn ich jetzt das Buch hätte, mich hineinarbeiten und versuchen, diesen Koch da zu verstehen und nicht voll loslegen, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du die Zusammenhänge erkennst. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, du musst die Zusammenhänge erkennen, aber es wäre wirklich toll für dich und deine Soßen zu Hause, wenn du sie erkennst und verstehst. Weil dann fällt dir alles andere einfacher.
Oder einfach bei dir im Online-Shop kaufen.
Das geht natürlich auch.
Das geht immer auch.
Das ist, und da sind, um da vielleicht den Bogen zu schlagen, das ist natürlich im Online-Shop ganz klar, die dunklen, fertigen Jus wie Balsamico, Pfeffer, Kükerückel, das sind die absoluten Bestseller, weil die Menschen natürlich wissen, ey, das ist ein Monsteraufwand dahinter. Und vielleicht haben sie auch keine Zeit, die Menschen, die, genau, das kaufen. Es kann ja sein, dass die alle so beschäftigt sind.
Ein Steak, ein paar Kroketten dazu und dann die Soße und schon hat man fest.
Naja, ne? Was heißt, die alle so beschäftigt sind? Sie haben halt auch leider keine Küchencrew und können nach der Arbeit sagen, so, jetzt koche ich mir mal so drei Ansätze und
drei Tage. Dann
irgendwie heute Abend um 8 Uhr noch was zu essen. Nee, dann habe ich erstmal nur eine Soße. Naja, Gott. Hm. Nee.
Aber Patrick, ich mache das alles selber, nur mal so.
Ja, ja. Ja, aber du hast ja auch nur diesen einen Job, ne?
Stimmt, fast, ja.
So nämlich. Wenn du von morgens anfängst, Soßen zu kochen, haben die anderen noch einen 8-Stunden-Tag hinter sich. So. So ist das.
Ich sag dir jetzt nicht, wie lang mein Tag ist.
Ja, dann hast du noch die 18 Stunden vor dir. Naja, aber du stehst wirklich tatsächlich, du bist alleine und machst diese Soßen für den Job oder hast du dann noch ein paar Leute oder...
Also es ist so, dass ich morgens mache ich erstmal das Büro, danach gehe ich zum Lager, mache die ganze Logistik für meinen Shop und danach gehe ich in die Produktion und das geht dann meistens ja bis tief in die Nacht wirklich. Okay. Und das mache ich an 4 Tagen in der Woche mittlerweile und das ist dann auch ausreichend, weil die Tage einfach wirklich lang sind.
Okay.
Aber es ist natürlich schon so, da muss man ja ehrlich sein und das ist dann der Gegensatz zu einem Hobbykoch oder einem Menschen zu Hause, der eine Soße kocht, bei mir kochen ja oder sind in der Zubereitung zeitgleich, keine Ahnung, immer 7, 8 Soßen, manchmal sogar mehr und Das ist natürlich der Unterschied zum Haushaltsherd, dass du da ganz viele große Töpfe, das sind ja 80 Liter Töpfe, aufstellen kannst. Ne? Und,
okay. Ja.
Und trotzdem braucht es Zeit und Geduld. Und es ist nicht einfach so immer gemacht. Ne? Ja. Ja. Aber es macht Spaß. Es ist meine Leidenschaft. Und ja,
super.
Ich habe wahrscheinlich das Richtige getroffen.
Gut, sehr gut.
Oder bin ich als Koch, als junger Döps in den Soßentopf gefallen?
Ja, wie Obelix. So. klassische letzte Frage bei uns. Was hast du Kochbücher, bedeutende Kochbücher? Was arbeitest du mit Kochbüchern? Und eigentlich die letzte Frage, viele Fragen in einer, sollte man eigentlich nicht tun, aber so ist es halt. Gibt es so einen Tipp oder ein Buch, was dich besonders bewegt hat? Wir haben gerade schon ein bisschen von Müller gehört, von den Büchern.
Wow, das ist eine Frage. Also erstens, ich hatte mal ganz, ganz viele Kochbücher nur von Sterneköchen. Das waren 700, um die 700. Oh. Ich habe damals wie hieß denn der Kochladen in Köln? Ich weiß gar nicht.
Ja, Gott, in der Schweizer Ladenstadt. Ich weiß auch nicht, genau.
Genau. Den habe ich quasi immer leer gekauft und habe mir sogar die Bücher bis nach Portugal liefern lassen. Lange ist her. Und dann kam aber Scheidung und so weiter dazwischen und seitdem habe ich nicht mehr ganz so viele Bücher. Das schneid mal raus.
Okay.
Nein, das ist unbedingt. Und welches Kochbuch? Mein allererstes war von Paul Bocuse, ein Buch. Ich habe das leider nicht mehr. Das hat mir damals mein Vater, ich glaube, zum Start der Lehre geschenkt. Mhm. Ich glaube, er selber wusste nicht, wer Bocuse ist. Er hat bloß gesagt, hier, berühmter französischer Koch. Und dieses Buch, ein schwarzes Buch, das habe ich weiß nicht, hunderte Male durchgelesen. Und in allen Büchern, das kann ich vielleicht zusammenfassend sagen, hat mich am meisten immer, nicht neben der Geschichte von dem Koch oder der Köchin, haben mich die Zubereitungswege interessiert. Die Rezepte an sich waren gar nicht das Wichtigste für mich persönlich, sondern die Zubereitungswege, um zu verstehen, wie denkt dieser Mensch, der das Buch geschrieben hat. Mhm. Und ich habe ganz viele unterschiedliche Bücher. Santi Santa Maria in spanischen Buch, wo er sein größtes Signature-Gericht erklärt hat, die Pilze im Pergament gegart, die er frisch gesammelt hat, nur ein bisschen Thymian dran, fertig. Und dann im Ofen. Das war etwas, es war neben Bocuse dann das allererste Buch von René Recipe im Noma, das gibt's jetzt gar nicht mehr, das Buch. Das hatte noch was mit Kochen zu tun, das Buch.
Okay.
Mit dem echten Kochen.
Ja, ja.
Das war so ein, und das habe ich immer noch, das ist so ein grandioses Buch für die damalige Zeit, weil das so viel eröffnet hat und dir so viel gezeigt hat. Und also ein wunderschönes Buch. Das heißt, glaube ich, nur Noma vorne drauf. Ist so blau. Bin normal und mit der Küste vorne abgebildet, aus dem Kopf heraus. Und was gab es vielleicht noch für eins? Ja, und dann war uns Witzigmann. Ich habe auch fast alle Bücher von Witzigmann. Und habe auch ein super Verhältnis zu ihm. Auch das war etwas. Und dann natürlich die Dieter Müller Bücher. Und
gut.
Ja, aber ich würde sagen, damals Bocuse zum Einstieg, das Noma-Buch, das waren fast die wichtigsten, okay. Weil das Lernen für mich daraus war so großartig.
Perfekt, super. Jens, danke dir für das Gespräch. Ach, eine Frage habe ich noch. Beim Soße anrichten, drunter oder drüber, wie entscheidest du das?
Wie meinst du das?
Unterm Fleisch oder übers Fleisch?
Bloß nicht übers Fleisch.
Okay, gut.
Weil dann ist es ein geschmortes. Dann macht es ja Sinn.
Ja, gut, dann ist es auch. Aber sonst immer drunter, ja?
Wurzelgarte nebendran, bitte.
Gut, alles klar, dann machen wir das.
Dann suchen wir einen schönen Teller, wo die Soße stabil in der Mitte bleibt.
Sehr gut. Perfekt. Jens, vielen Dank für das Gespräch, dass es geklappt hat, jetzt dann doch nach einigen Wien.
Ich danke euch. Vielen lieben Dank, dass ich dir ein paar Gedanken fallen durfte.
Wer keine Lust oder Zeit auf Soßen kochen hat, der kauft sich einfach ein Glas des göttlichen Nektars im Shop von
so
Jens
Wittmeier.
Genau, ne? Also, da gibt es die Soßen zu kaufen. Vorsicht, die sind nicht... nicht so ganz günstig, ne?
Aber naja, das ist, es ist, wie es ist.
Aber wenn man auch hört und sieht und wie viel Arbeit und wie viel Material und alles dahinter steckt, ne, dann kann man sich gerade zu Weihnachten, wenn er denn noch was hat, ne? Aber.
Ach, ich glaube schon. Ne?
Ja?
Ja.
Also, den Link zu dem Shop gibt es auch bei uns in den Shownotes natürlich.
Mhm. Gut.
Ja, ich würde sagen...
Das war es, ne? Ne? Das war es.
Ja, frohes Fest euch allen, oder?
Ja, ne? Das ist so.
Macht's euch lecker.
Macht's euch lecker.
Das war's dann für dieses Mal, oder?
Das war's.
Ne?
Und, macht's euch lecker, finde ich schön.
Ja?
Ja, ja. Finde ich sehr, ne? Sexy.
Allerdings zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da gibt's auch wie immer ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier so vorgestellt haben. Social Media findet man uns auch bei Insta und bei Facebook unter kochbuchcheck.de. Nee, DE nicht. Bei Insta und Facebook gibt es kein DE dahinter.
Okay.
Du bist auch nur auf Autopilot hier, ne?
Ja.
Also wirklich.
Ich bin die KI meiner selbst.
Ja, genau. So wir freuen uns da und überall über eure Nachrichten.
Ist so.
Sagen tschö und adieu. Frohes Fest, schöne Tage.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Und immer lecker bleiben.
Ist so.
So. Ne? Bei dir gibt es heute Resteküche.
Bei mir gibt es heute Stanley Tucci's.
Genau, die Tomaten.
Kirschtomaten.
Okay, gut.
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich mache heute Zander auf Sahne.